Let's Talk Myasthenie, der Podcast für Patienten.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Let's Talk Myasthenie, der Podcast für Patienten. Ich bin Sabine Brauer und ich bin die Stimme von Let's Talk Myasthenie und ich freue mich auf die heutige Folge Sport und Myasthenie. Am Anfang meiner Krankheit hat mich immer sehr gestört, dass Sport so als Methode gar nicht in Betracht gezogen wurde. Und es gab sogar Zeiten, wo Ärzte der Meinung waren, also Sport sei absolut kontraproduktiv. Und natürlich waren dann auch Patienten sehr, sehr vorsichtig und sehr ängstlich. Und das kenne ich von mir auch, dass ich eben auch teilweise Angst hatte, zu viel zu machen oder das Gegenteil, dass ich manchmal auch zu wenig gemacht habe, weil ich Angst hatte. Es hat negative Folgen, weil das in bestimmten Phasen der Krankheit so war. Und darüber möchte ich heute sprechen. Welchen Einfluss hat Sport? Kann es die Krankheit verschlimmern, verbessern? Gibt es vielleicht Sportarten, die besonders gut sind? Und für diese Fragen ist heute Frau Dr. Marlene Czernacz bei mir. Hallo, Frau Dr. Czernacz.
Hallo.
Frau Dr. Czernacz ist niedergelassene Neurologin. Sie hat die Praxis Die Neurologen in Bad Nauheim. Und ihr Schwerpunkt liegt auf den neuroimmunologischen Erkrankungen. Also dazu gehören die MS und die Myasthenia gravis. Und sie ist im Medizinausschuss vom Hessischen Behindertensportverband für den Bereich Neurologie. Ja, ich freue mich sehr, Frau Dr. Czernacz.
Ja, vielen Dank. Ich mich auch. Danke.
Sie sind ja mittlerweile schon fast sowas wie ein alter Hase bei dem Podcast. Wir hatten ja die erste Folge von der Staffel zusammen, Krankheitsbewältigung und individuelle Therapieziele. Haben Sie sich das selbst schon angehört? Wie war das, Ihre eigene Stimme so zu hören? Das ist ja manchmal so ein Schreckerlebnis.
Ja, das ist oft ungewohnt. Ne? Ich kenne das natürlich aus der Klinik vom Diktieren. Das hat mich am Anfang auch sehr belastet. Und es ist dann immer wieder so, wenn man sich zuhört, denkt man, oh, das war jetzt aber nichts.
Ja, ich finde es sehr schön. Also ich habe sehr viel Spaß mit Ihnen in den Podcast-Folgen jedes Mal und finde auch Ihr Wissen sehr außerordentlich. Und deswegen freue ich mich ganz besonders.
Ja, vielen Dank.
Sie sind Mitglied im Medizinausschuss vom Hessischen Reha- und Behindertensportverband. Was hat Sie dazu bewegt?
Das hat vor, ich glaube, 2 Jahren war das. Ein Kollege in Bad Nauheim hat mich angesprochen, der Hausarzt in Bad Nauheim und im Kneippverein Vorsitzend ist. Und ob ich da nicht Lust hätte mitzumachen, weil die noch Neurologen aussuchen für den Ausschuss. Und da habe ich auch sofort Ja gesagt, weil ich finde das tatsächlich eine wichtige Sache. Und Bewegung insgesamt ist ja einfach wichtig. Und gerade für die neurologischen Patienten und Patientinnen, wie Sie es schon gesagt haben, kommt das viel zu kurz. Und da habe ich auch gar nicht nachdenken müssen. Und wir haben jetzt auch bei uns in der Gegend eben für speziell neurologische Erkrankungen Reha-Sportgruppen aufgebaut, wo es eben um Gleichgewicht zum Beispiel geht. Aber auch, und auch das finde ich ganz toll, eine Gruppe für Demenzpatienten und Patientinnen, wo es eben auch gerade im mittleren Bereich der Demenzerkrankung darum geht zu aktivieren und neben der Bewegung eben auch ein Stück weit die Kognition mit zu trainieren.
Ja, absolut. Ja. Also das fand ich auch immer ganz besonders wichtig. Das heißt, Ihre Aufgabe ist da auch so ein bisschen diese Fortbildung der Ärzte oder auch der, ich sag mal, Übungsleiter, Kollegen oder was machen Sie genau?
Also eins ist natürlich auch die Sensibilisierung der Betroffenen, Patienten, Patientinnen, dass es das überhaupt gibt, auch Kollegen im Kreis, dass man da eben auch Patienten hinschicken kann, dass man es verordnen kann, dass das eben auch nicht budgetrelevant ist. Da ist immer noch viel Aufklärung auch notwendig. Und dann Fortbildung für ärztliche Kollegen und Kolleginnen. Ja. Das hatten wir zum Beispiel zum Thema Polyneuropathie, eine große Fortbildung, wo es auch darum ging, welche Sachen verschlechtern die Erkrankung, wie ist es mit Gleichgewicht, wie ist es mit muskulärer Belastbarkeit, was ja auch Sachen sind, die tatsächlich bei der Myasthenie auch mit eine Rolle spielen.
Ja, leider. Ja, da sind wir in Ihrem Alltag angekommen. Also Sie haben in Ihrer Praxis viele Myasthenie- und auch MS-Patienten. Wird aktiv von den Patienten das Thema Sport oder Bewegung angesprochen? Haben Sie da viele Nachfragen?
Wenig tatsächlich, also viel zu wenig. Meine Erfahrung ist eher, dass so nach zum Beispiel Massage gefragt wird, was ich tatsächlich sehr, sehr restriktiv verordne. Jede passive Therapie bringt am Grunde oft nicht so viel. Physiotherapie, Reha-Sport manchmal, aber insgesamt ist das Thema Bewegung sehr, sehr stiefmütterlich. Das zieht sich auch durch alle Erkrankungen durch, egal welche. Es wird wenig hinterfragt und wenig angesprochen.
Ja, also das höre ich auch in Gesprächen mit anderen Patienten oft so raus, dass auch tatsächlich wirklich bei vielen einerseits eine Angst besteht, aber andererseits auch ganz oft aus so einer Überforderungserfahrung heraus eine Abwehr auch geradezu besteht, weil die haben dann oft so Erfahrungen, ach, mach mal ein bisschen Physiotherapie oder mach mal eine Reha-Maßnahme und dann kommen die dahin und dann wurde die Myasthenie verschlechtert. Oder im Rahmen der Physiotherapie wurde dann zum Beispiel zu viel verlangt und hinterher auch eine Verschlechterung beziehungsweise ein absolutes Missverständnis mit den Therapeuten, die nicht richtig den Patienten im Grunde mit der Krankheit verstehen. Also ein bisschen zu wenig vielleicht auch an Input über die Myasthenie haben. Deckt sich das auch mit Ihren Rückmeldungen oder Erfahrungen?
Absolut. Also sowohl auf der Seite der Betroffenen eine Sorge, mache ich was falsch, kann ich zu viel machen, kann ich falsche Übungen machen. Aber natürlich auch auf Therapeutenseite ist da häufig sehr viel Wissensdefizit noch, was auch nicht verwunderlich ist, wenn man bedenkt, wie selten die Erkrankung ist. Kann man auch gar keinem vorwerfen, finde ich. Aber da ist tatsächlich häufig ein falsches Herangehen. Und dann ist es oft so, dass sozusagen aus der Not heraus dann eben solche Sachen wie zum Beispiel Massagen gemacht werden, damit man was macht, irgendwas Gutes tut, aber auch nichts kaputt machen kann.
Ja, das stimmt.
Ja, wobei ich jetzt die Massage nicht schlecht reden möchte, um Gottes Willen. Es gibt Indikationen, wo das durchaus sinnvoll ist, aber das ist natürlich eher selten der Fall.
Ja, also da bin ich im Grunde bei meinem Lieblingsthema und muss mal kurz ein bisschen die Lanze brechen. Also ich liebe es persönlich oder ich sage auch immer, zwischen diesem passiven Therapieansätzen und den aktiven ist so ein Nirvana und wir lernen auch einfach nicht, uns gut zu bewegen oder auch achtsam zu sein mit unserem Körper. Mhm. Und diese Kluft, die spiegelt sich dann im Grunde dort wieder, wenn Menschen auch krank werden. Also da hätte ich mir oft gewünscht, dass da andere Methoden auch eine Rolle spielen. Also ich werfe mal ins Gespräch jetzt Yoga, Feldenkrais, Pilates, weil das alles so, ich sag mal, komplexere Methoden sind, wo natürlich auch so ein bisschen die Vorstellungskraft und der Kopf gefragt ist. Aber was ja auch beides abdeckt. Mhm. Ne? Beim Yoga hat man auch viel Entspannung. Man hat aber eben auch diese Achtsamkeit, die Langsamkeit, die Verbindung mit dem Atem. Und ja, beim Feldenkrais geht es ganz viel darum, die Bewegungen zu denken und Muster klar zu machen und auch an den Mustern vielleicht was zu verändern und zu merken, hey, wow, das geht ja auch leichter. Wenn ich es immer so mache, wie ich es bisher gemacht habe, breche ich mir einen ab. Auf die andere Art oder von der anderen Seite gestartet, geht das so leicht und dann mache ich es doch ab jetzt einfach leichter. Ne? Also so diese Erlaubnis, auch Bewegung leicht zu machen.
Bewegung zu ökonomisieren ist ja so ein Stichwort, dass man eben die Bewegung ausführt, aber vielleicht mit weniger Anstrengung, als man so kennt, was Sie gerade auch schon schön beschrieben haben. Und dadurch mit seinen vielleicht doch reduzierten Kräften, aber trotzdem weiterkommt.
Ja, genau. Und zum Thema jetzt Krafttraining, Ausdauertraining, haben Sie da Favoriten, was Sie empfehlen? Oder?
Was ich meinen Patienten, Patientinnen immer empfehle, ist Sport, der ihnen Spaß macht. Ja, die sollen das machen, was sie möchten. Weil wenn ich jetzt sage, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, mein Mann und ich haben vor vielen Jahren mal beschlossen, wir gehen jetzt joggen. Wir fangen damit an. Wir haben uns, glaube ich, ein halbes Jahr gequält. Eine Minute joggen, eine Minute laufen, weiter sind wir nicht gekommen. Und das war wirklich furchtbar. Und man muss irgendwas machen, was einem Spaß macht, sonst macht man es nicht. Ja, ob das Yoga ist oder auf dem Ergometer oder Schwimmen oder Walking, das ist letztlich egal. Hauptsache, man macht was. Und das, was man gerne macht, macht man dann ja auch regelmäßig.
Das stimmt, das ist die Motivation. Ja. Und da hat man dann auch eben Lust drauf. Ne? Das ist ja das, was oft so auch, okay, ich mache jetzt dreimal die Woche Physio und dies und das und jenes. Aber so eine richtige Lust verbreitet das oft ja gar nicht. Also dieser ja, was dir Spaß macht, ist schon mal ein sehr, sehr guter Tipp. Und sich einfach auch trauen. Und vielleicht auch so in Reha-Maßnahmen das Feld nutzen, um Methoden kennenzulernen, um dann zu rauszufinden, ne, das liegt mir, da habe ich Lust, das kann ich, da ging es ein bisschen schwieriger, an den Kraftgeräten komme ich gar nicht klar und all diese Infos, die kann man ja oft nur durch die Eigenerfahrung rausfiltern. Haben Sie vielleicht irgendwelche Studienarbeiten, die es gibt, wo Patienten, es gibt ja auch so Patienten, die gern sowas nachlesen, wo Sie sagen können, da ist eine Studie, die ist sehr aussagekräftig.
Was ja gut untersucht ist, ist zum Beispiel in Vorbereitung zu einer Thymektomie. Also wenn es gibt ja Betroffene mit Myasthenia gravis, wo der Thymus entfernt werden muss, die Drüse hinter dem Brustbein. Und dass man in Vorbereitung vor der OP quasi Ausdauertraining macht, Muskeltraining. Und das verbessert hinterher das Outcome. Man hat weniger Probleme mit der Atmung zum Beispiel. Und das ist gut untersucht. Ansonsten, es gibt Studien, die untersucht haben, wie ist das mit tatsächlich klassischem Training im Fitnessstudio. Da wurde jetzt gerade dieses Jahr eine veröffentlicht aus Skandinavien, wo wirklich 11 Patienten mit einer Myasthenie auf sie zugeschnittenes Training bekommen haben mit Krafttraining und Ausdauertraining im Fitnessstudio. Und das verfolgt wurde über ein Jahr. Und das konnten die auf sich zugeschnitten natürlich, individuell angepasst, gut durchziehen und haben auch alle davon profitiert, sowohl was die Ausdauer als auch was die Kraft angeht. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man es eben an die Person anpasst, wie es ja sowieso eigentlich sein sollte.
Genau, unsere Krankheit heißt ja auch Snowflake-Krankheit, also Schneeflocken-Krankheit, ja. Weil kein Mensch oder kein Patient.
Keine ist wie die andere. Genau.
Dann gibt es ja immer so, mach 160 oder 180 Minuten Sport in der Woche. Was halten Sie von solchen Standardgeschichten? Oder solange du noch beim Laufen reden kannst, ist alles gut?
Die Empfehlungen sind da ja auch, dass man 150 Minuten pro Woche sich bewegt. Was dahinter steckt und was wir uns alle mitnehmen können, ist, dass wir uns einfach wirklich fast alle zu wenig bewegen. Ja, ich glaube, das kann man damit rausnehmen. Und dass es wichtig ist, im Alltag Bewegung zu verbessern und mehr zu integrieren. Das können ja auch ganz kleine Sachen sein. Ja, dass man eben wirklich mal eine Etage Treppen läuft und die restlichen 3 Etagen mit dem Fahrstuhl fährt zum Beispiel. Mhm. Für Betroffene mit Myasthenie ist es natürlich sehr viel schwieriger. Da kommt es ein bisschen drauf an, auch wie sind die unterschiedlichen Tage. Mhm. Es gibt sicherlich gute Tage, da kann man vielleicht sogar mal ins Fitnessstudio gehen, Kraftausdauertraining machen. Dann gibt es nicht so gute Tage, da ist vielleicht eine kleine Runde um den Block mit 1000 Schritten schon mehr, als man sonst schafft. Oder schon so viel, dass man danach eine Pause braucht. Und was auch wichtig ist, dass man schaut, wie fluktuiert die Erkrankung, ja. Und jeder Tag ist auch anders. Und dass man auch schaut, wie ist zum Beispiel die medikamentöse Einstellung. Mhm. Ja, das ist, dass man jetzt nicht das Krafttraining so zum Beispiel eine halbe Stunde vor der nächsten Einnahme des Acetylcholin-Esterase-Inhibitors macht, sondern schaut, wie ist die maximale Wirkung meiner Medikation und dass ich dann da auch meine sportliche Aktivität reinplane, damit ich einfach sozusagen von dem, was ich beeinflussen kann, auf einem guten Level bin und das Bestmögliche auch rausholen kann.
Ja. Und eben auch dieser Stellenwert von Pausen, der bei der Myasthenie ja unheimlich wichtig ist. Wie sieht das aus, diese Myasthene-Krise, wenn ich jetzt mich verausgabe vor lauter Freude und mache Zumba und dann, ja, kann das passieren oder ist das so ein Kopfkino von Betroffenen, wo man sagen muss, nee, traut euch lieber?
Also traut euch, ganz klare Ansage. Myasthene-Krise ist ja, glaube ich, das, wo jede Betroffene auch Sorge vor hat. Also eine plötzliche Verschlechterung der Erkrankung, die ja auch wirklich einen dramatischen Verlauf nehmen kann, bis hin zur Behandlung auf Intensivstation, die inzwischen besser behandelbar ist, aber immer noch wirklich eine ernstzunehmende Erkrankung. Aber da gibt es halt ganz klassische Ursachen für. Das ist Infektionen zum Beispiel oder eine Operation oder das Absetzen von Medikamenten nicht geplant, solche Sachen. Also Bewegung als Ursache kann man da, ich weiß nicht, zu 100% ausschließen, aber doch weitgehend ausschließen. Trotzdem würde ich natürlich keinem empfehlen, sich so weit zu belasten, dass man am nächsten Tag nicht mehr aus dem Bett aufstehen kann. Aber das gilt prinzipiell natürlich immer für alle.
Ja. Ja.
Aber keine Angst, was kaputt zu machen.
Das ist schon mal.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, keine Angst, was kaputt zu machen. Ruhig bewegen und auch mal trauen. Ja. Und vielleicht auch mal die Grenzen antesten, damit man weiß, wo die liegen. Und dann kann man dann nämlich auch die Betätigung, die Bewegung entsprechend ausbauen oder planen, dass man diese Grenzen eben nicht erreicht.
Ja, genau.
Oder nicht überschreitet vielmehr.
Nicht überschreitet. Und ich finde es halt auch wichtig, auch so Alltagsbewegung wie Laufen kann ja wirklich auch eine Herausforderung sein mit so einer Krankheit. Und Da kann man aber ja auch sagen, Mensch, ich kenne eine Strecke am Fluss oder am irgendwo entlang, wo relativ viele Bänke stehen. Da kann ich mich dann setzen, da habe ich eine Pausenmöglichkeit. Als Backup rufe ich meine Freundin oder meinen Mann an. Wenn ich rufe, hol mich hier ab, ich bin auf der Strecke. Also, dass man sich auch so Backups baut, um sowas zu safen. Klar, Reha-Sport ist natürlich eine tolle Möglichkeit, wenn es dann auch so Gruppen speziell gibt. Ist das wunderbar, weil genau auch diese Gleichgewicht und Kognition eben dazukommen. Und die, finde ich, werden auch oft zu wenig im Training behandelt.
Also man müsste auch generell viel mehr in den Breitensport letztlich reingehen. Ja. Das ist, ich weiß nicht, inzwischen hat sich das vielleicht geändert, aber wenn ich mich an meine Schulzeit zum Beispiel erinnere, dann kann ich nur sagen, der Sportunterricht da hat mich eher von Bewegung abgehalten. Also es war nicht dazu geeignet, mich zu motivieren, mich mehr zu bewegen oder Sportarten auszuprobieren.
Ja, das stimmt, ja. Und ich persönlich bin ja auch immer ein Fan von so Apps und auch von so Uhren und wo man sich selber auch eben Ziele setzen kann, ganz individuell. Die können ja ganz mini klein sein. Also ich denke da an diese App Tiny Steps. Das ist ein digitales Bewegungsprogramm. Was halten Sie davon, von solchen Apps?
Das ist eine super Unterstützung oder eine Erweiterung in dem Portfolio, was es einfach gibt. Das ist ja eine schöne Kombination aus ein bisschen Information. Also gerade jetzt diese App Tiny Steps, da ist ja für Myasthenie und auch für die NMOSD, also eine andere seltene neurologische Immunerkrankung, gibt es Informationen dazu zur Erkrankung, aber auch Übungsanleitungen. Es gibt in regelmäßigen Abständen, ich glaube alle 2 Wochen, auch einen Livestream, wo man mitmachen kann. Den kann man aber auch abrufen. Und ich finde, das ist eine tolle Ergänzung. Dann kann man eben individuell zum Beispiel an einem Tag, wo man vielleicht nicht aus dem Haus möchte oder kann, sich da Informationen angucken und an einem anderen Tag, wo man fitter ist, vielleicht auch ein bisschen ein abgespecktes Programm machen. Ich weiß, Frau Brauer, Sie haben ja auch selber da was beigetragen mit, ich glaube, einer Fellenkreisübung und einer Yoga-Übung, sodass man, je nachdem, wie der Tag, wie belastbar man ist, sich da auch so individuell was rauspicken kann.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie diese App ankommt, wie das angenommen wird, weil ich finde es sehr, sehr toll, dass es die App gibt und auch eben kostenlos im App Store ohne Registrierung. Haben Sie sonst noch Empfehlungen für so digitale Angebote oder auch Vorortsportgruppen? Wie geht man vor, wenn man sich da was zusammensucht? Wenn man jetzt sagt, Mensch, gute Vorsätze will ich umsetzen.
Das ist natürlich, ich sag mal, der innere Schweinehund ist bei allen ja da, mal größer, mal kleiner. Und der ist vielleicht, wenn man noch im Hintergrund so eine Erkrankung hat, vielleicht auch noch etwas lauter oder man hat Sorge. Ich glaube, wichtig ist auch so ein bisschen zu gucken, wo im Verlauf der Erkrankung steht man und wie ist die medikamentöse Einstellung. Es ist natürlich jemand, der, ich betreue auch Patienten zum Beispiel, die eine Beteiligung der Atemmuskulatur haben, die zu Hause ein Beatmungsgerät haben, den kann ich natürlich nicht sagen, geh ins Fitnessstudio und mach den Kraftzirkel. Aber was die machen, die haben so ein Motomet, also ein Arm-Bein-Bewegungstrainer, wo sich dann mit Unterstützung die Beine bewegen lassen, einfach um die Gelenke beweglich zu halten und ein bisschen die Muskulatur aufzubauen. Und prinzipiell ist, glaube ich, schon auch hilfreich, gerade am Anfang der Erkrankung oder kurz nach Diagnose auch mal eine Rehabilitationsbehandlung oder Maßnahme zu machen, um einfach auch so ein bisschen reinzukommen und vielleicht die Scheu zu verlieren. Mhm. Ja, und da ist natürlich wichtig, dass es eine Klinik ist, die sich mit der Erkrankung auskennt. Also nicht jede Reha-Klinik hat Erfahrung mit Myasthenie. Da gibt es auf der Seite von der Myasthenie-Gesellschaft auch eine Übersicht, wo man gucken kann, welche Reha-Kliniken in Frage kommen. Und ich habe da wirklich gute Erfahrungen gemacht, wenn das Kliniken sind, die Erkrankung kennen. Also hier bei mir in der Nähe, ich bin ja in Mittelhessen, ist im Werra-Meißner-Kreis eine sehr gute Klinik für neuromuskuläre Erkrankungen. Da gibt es aber verschiedene Kliniken, die das können. Und wenn man dann, glaube ich, erstmal so ein bisschen drin ist, vielleicht auch die Scheu verloren hat, dann kann man im Grunde je nach Erkrankungsausprägung natürlich gucken, macht man einen Reha-Sport oder geht man ins Fitnessstudio. Kraftausdauertraining ist auch mit Myasthenie möglich, dann aber halt mit niedrigeren Gewichten und mit mehr Pausen. Ja. Und ich glaube, wichtig ist auch, was vielen hilft, ist so ein bisschen der Austausch in Selbsthilfegruppen, dass man guckt, wie andere das machen. Da ist die Myasthenie ja auch wirklich, da gibt es ja sehr viele aktive Gruppen,
Ja,
so
das
mit
stimmt.
Patientengruppen. Da Auch dank Menschen wie Ihnen natürlich, die das unterstützen.
Ja.
Und da muss, glaube ich, jeder für sich gucken, auch was ihm oder ihr einfach Spaß macht.
Das finde ich ganz wichtig. Also ich fasse das mal zusammen, jetzt so unsere Reise durch den Sport. Spaß haben ist die erste Vorbedingung. Also etwas aussuchen, was Spaß macht. Sich orientieren mit Mut. Einfach sagen, machen. Man kann nichts kaputt machen.
Ja,
und sich richtig, natürlich dann auch Wegbegleiter suchen, sei es in Form einer Reha oder Physiotherapeuten, die eben auch ein bisschen Erfahrung mit dem Krankheitsbild haben oder die Bereitschaft, sich dort einzulesen oder einzuarbeiten und eben achtsam auch mit dem Gegenüber sind. Dann kann man Kraftausdauer oder Ausdauersport machen oder Yoga oder Feldenkreis.
Genau.
Wie der Spaß ist.
Oder Fahrradfahren,
tanzen,
oder schwimmen.
Was geht. Und
genau.
Und einfach auch eine neue Erfahrung mit dem Körper sammeln. Also ich muss sagen, das finde ich besonders spannend, auch mit einem kranken
Körper. Ja, es ist ja auch spannend.
Ja. Genau, weil der Körper hat sich verändert und man ist so viel beschäftigt damit, am Anfang der Krankheit böse auf diesen Körper zu sein. Aber er hat sich einfach nur verändert.
Und ich denke, was auch wichtig ist, tatsächlich, egal, vielleicht auch zu dem Abschluss, den Sie jetzt schon so zusammengefasst haben, egal was man macht, etwas zu tun für den Körper verbessert natürlich auch das Outcome hinterher, was Schluckstörungen angeht, was die Atemfunktion angeht, was die muskuläre Belastbarkeit angeht. Es ist gut für die Stimmung,
genau.
Das auch. Und da sind einfach so viele Aspekte, die positiv sind, dass man es gar nicht, eigentlich gar nicht machen darf.
Ja.
Man muss unbedingt was machen.
Das finde ich jetzt ein schöner Schlusssatz von Ihnen. Ja, Frau Dr. Czernacz, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wenn Sie Anregungen, Kritik oder Themenvorschläge haben, dann schreiben Sie gerne per Mail an podcast@miasthenie.de. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und sage wie immer, reinhören lohnt sich.
Let's Talk Myasthenie, der Podcast für Patienten.